3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Dienstag, den 10. März 2020. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen am vergangenen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 2:2 Unentschieden nach Toren von Viktor Gyökeres in der 28. Minute, dem Ausgleich von Kevin Behrens in der 45. nach Elfmeter. Der 2:1-Führung für Sandhausen in der 63. und dann wiederum dem Ausgleich von Diamantakos in der 78. Minute. Ich bin Yannick und unterhalte mich mal wieder mit Stefan. Moin.
Hallo Yannick, grüß dich.
Ja, du bist wieder mit dabei. Erstmal vielleicht die Frage, wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit der Punkteteilung vom vergangenen Sonntag?
Im Nachhinein muss ich sagen, es fehlen doch 2 Punkte. Also ich hatte ja getippt, dass wir gewinnen, auch gehofft. Und ich finde, wir haben es eigentlich auch ganz gut gemacht, fast die ganze Zeit. Waren einen Tick besser als St. Pauli und haben dann auch in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, eigentlich das Spiel fast in der Hand gehabt und hätten das dann vielleicht heimschaukeln müssen. Hat am Ende nicht gereicht, 1:1. Von daher war ich ein bisschen schon enttäuscht, dass es nicht gereicht hat. Aber Punkt ist Punkt.
Ja, ja, im Gegensatz zu mir, ich habe ja im Vorfeld ein 1:1 getippt, also es jetzt ein 2:2 geworden ist, kommt dem Tipp ja
sehr. Du hast Tipp gewonnen, ja.
Ja, kommt dem Tipp sehr nahe. Von daher bin ich zufrieden, dass wir da zumindest noch kurz vor Schluss den Ausgleich schießen konnten. Wie es dazu kam, können wir ja nachher noch besprechen. Und also wie gesagt, Hauptsache nicht verloren, wie ich im Vorfeld gesagt hatte. Für die Tabelle wäre es natürlich schöner gewesen, 3 Punkte von euch zu entführen. Aber ich glaube, wenn man den gesamten Spielverlauf anguckt, geht das auch so in Ordnung. Wahrscheinlich hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, das 2:1 nicht mehr aufzuholen, aber umso schöner, dass wir zumindest das positiv aus Sandhausen mitnehmen, weil wir müssen leider über verschiedenste Sachen sprechen, die abseits des Platzes oder zumindest abseits des Fußballbetriebes passiert sind am letzten Sonntag. Ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen Feedback aus der Hörerschaft oder Fanschaft geholt. Und würde jetzt einfach mal mit einem Tweet reinstarten, der betrifft gar nicht euch, sondern vielmehr das Publikum, was wir erfahren oder mitbekommen, wenn wir gerade sehr weit auswärts spielen, wo dann auch Leute aus dem näheren Umfeld oder aus dem Umkreis der jeweiligen Stadt dazukommen, die halt sonst nicht bei St. Pauli-Spielen zugegen sind und vielleicht auch das, wie man sich in der Kurve verhält oder zwischen Fans verhält, nicht so verinnerlicht haben, wie wir uns das wünschen. Da geht es einfach los mit der Situation. Ich zitiere einfach jetzt mal einen Tweet von Ed Lotterleben. Karawane von Frauen bewegt sich zum Fraueneingang. Suff-Punk-Opa, geht's hier zur Küche oder was? Hehehehe, ich hab schon wieder die Faxen dicke. So, das ist halt, also weiß ich nicht, möchten wir halt, also möchte wahrscheinlich niemand in seiner Fankurve haben, solche Kommentare. Und wir erfahren das halt vor allem dann, wenn wir auswärts unterwegs sind und halt Leute dazukommen. Und das Problem dabei ist einfach, dass man in solchen Situationen dann einfach perplex ist und vielleicht auch Umstehende dann nicht sofort reagieren. Ich meine, die Frage wäre auch, wie hätte man da reagieren sollen? Ich weiß nicht, wie schätzt du solche Sprüche ein?
Ja, das ist natürlich blöd und ich kenne es ja selbst, ich bin ja selbst auch, nenne mich ja jetzt auch, jetzt komme ich mal als meine Rolle als St. Pauli-Fan auch mit ins Spiel. Ich bin ja auch oft mehr im Süden unterwegs bei St. Pauli, also öfters mal bei Auswärtsspielen als bei Heimspielen am Millerntor oben. Und es ist natürlich schon so, dass St. Pauli zieht nicht nur klassische St. Pauli-Fans an, sondern du hast natürlich erstmal Fans, die aus dieser politischen Richtung kommen, die sagen, ey, hier kommt St. Pauli, finde ich gut, die sind gegen Nazis und so weiter, da bin ich dabei, das ist das eine. Dann sind natürlich die Party-Paulis, nenne ich sie jetzt mal in Anführungszeichen extra, die dann da auch mit angezogen werden und was natürlich auch ein ganz großes Problem ist, das gibt es allerdings bei allen Fanszenen, ist Alkohol. Also wenn du teilweise siehst, was auswärts dann da die Leute, wie die im Block manchmal noch gerade stehen können, ist nicht gut, und führt dann teilweise auch zu, ich mag nicht sagen, solchen enthemmten Verhalten. Eigentlich geht nicht, aber das führt vielleicht eher dazu. Und das sind Probleme, ich glaube, die gibt es nicht nur bei St. Pauli. Bei St. Pauli tut's natürlich ein bisschen mehr weh, weil der Verein und auch die Fans eigentlich für bestimmte Werte stehen und man dann nicht damit rechnet, dass sowas dann halt auch in den eigenen Reihen vorkommt.
Ja, genau, das ist halt das Problem, ne? Dass du es nicht gewohnt bist, weil du es halt von zu Hause anders kennst und in solchen Situationen dir dann wahrscheinlich wünschen würdest, irgendwie eine Handhabe zu haben, wie man mit sowas umgeht. Ich meine, natürlich kannst du dann Umstehende darauf aufmerksam machen und so, aber und ich habe in der Kurve selber, das war ja noch die Einsatzsituation, in der Kurve selber könnte man es wahrscheinlich nochmal anders klären, dass man einfach sagt, okay, du gehst jetzt, wie auch immer man das demjenigen rüberbringt. Aber so im Einlass, das war ja sowieso, da komme ich ja jetzt auch gleich weiter hinzu, sowieso eine sehr unübersichtliche Gedränge-Situation, die ohnehin schon nicht angenehm war und dann kommen noch solche Sprüche, also das hat es, glaube ich, dann derjenigen schon vor Spielbeginn so ein bisschen verhagelt, wie sie ja auch selber schreibt.
Ja.
Dann bleiben wir einfach mal bei der Einsatzsituation, die Ed Stachelflosse auch ähnlich schwierig wahrgenommen hat, allerdings nicht in Bezug auf sogenannte St. Pauli-Fans, sondern die Einlasskontrolle selber. Sie schreibt, es war per Schild ausgewiesen, dass links der Eingang für die Frauen ist. Dummerweise stand da mit Einlass, so wie ich das erkennen konnte, eine Frau. Was dazu geführt hat, dass es 10 Minuten in der Schlange keinen Schritt voranging. Irgendwann, nachdem die Sicherheitskräfte unruhig wurden und sich auch der Fanladen eingemischt hat, standen dann 4 Frauen da und es ging einigermaßen voran. Die Einlasskontrolle selber war eine gynäkologische Untersuchung vom Feinsten. Es wurde mit der offenen Hand an die Brüste gefasst und zugepackt und dann auch in den Schritt gelangt. Das hat Ed Frau Elo übrigens ähnlich wahrgenommen, dass sie, während sie am Rücken abgetastet wurde, die Hand derjenigen, die sie kontrolliert hat, auf ihren Brüsten lag, während sie dann hinten am Rücken abgetastet wurde. Also das ist halt No-Go. Ich weiß nicht, wir haben uns auch überlegt, haben wir das letztes Jahr so wahrgenommen? Da bin ich eigentlich zu der Einschätzung gekommen, eher nicht. Mag sein, dass das andere anders wahrgenommen hat, aber diese Empörung oder auch berechtigte Empörung und diese Übergriffigkeit habe ich eigentlich bei euch so nicht erlebt. Hat irgendwie die Sicherheitsfirma gewechselt oder was war da bei euch los?
Also mir ist es auch nicht bekannt, dass so Fälle schon in der Vergangenheit mal vorgefallen sind. Und ich habe ja eigentlich auch dann öfters mal Kontakt mit Gästefans. Geht gar nicht. Also wenn man da entsprechend gerade bei Frauen an entsprechende Stellen langt und so weiter, ist ein absolutes No-Go. Und auch, dass zu wenig Frauen kontrollieren, geht eigentlich auch nicht. Ich hatte das auch im Twitter oder beim magischen FC-Blog, den Bericht hatte ich ja auch gelesen am Sonntag oder am Montag, wo das ja auch zur Sprache kam. Ich hatte am Freunde von mir, die ja auch im Spiel waren, sowohl Frauen als auch Männer, hatte ich dann auch mal angehauen. Wie war es denn bei euch? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Die hatten mir jetzt gesagt, bei denen war es eigentlich relativ entspannt, die hatten kein Problem. Also es war wohl nicht durchgehend, es waren vielleicht einzelne Fälle, aber jeder einzelne Fall ist im Prinzip schon zu viel. Ich hatte auch mit nach dem Spiel mit unserem Fanbeauftragten da mal gesprochen, darauf angesprochen, auf die Organisation, auch weil es nach dem Spiel dann auf einmal nur noch in eine Richtung ging und man konnte nicht mehr nach vorne auf die Straße zurück, was in den letzten Jahren auch nie der Fall war, komischerweise. Und ich denke, das Thema müssen wir auch weiter mitnehmen. Das muss mit dem Verein geklärt werden. Und so wie ich jetzt gelesen habe, ist wohl auch Fanladen bei euch schon aktiv, dass der da entsprechend Berichte und Rückmeldungen sammelt und das dann auch weitergibt nach Sandhausen. Wenn da aber, keine Ahnung, Bilder von den Ordnern oder Nummern oder was weiß ich, keine Ahnung, ob die Nummern auf ihren Karten, auf ihren Westen da haben oder sowas, wenn da was vorliegt, dann der Aufruf auch an die Leute, die in Sandhausen waren, die da die Erfahrung gemacht haben, bitte gebt es weiter, am besten über einen Fanladen und die geben das weiter an den SV, weil so Sachen gehen nicht. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, wegen dem Ordnungsdienst, ja, es hat sich was geändert. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das schon das zweite oder das dritte Jahr ist. Wir haben aktuell den Ordnungsdienst, die sind auch beim 1. FC Kaiserslautern im Ordnungsdienst. Die sind vor ich weiß nicht, ob es 2 Jahre jetzt schon her ist, vorher hatten wir Phoenix Security, jetzt heißen die, glaube ich, WR Security, also da gab es einen Wechsel. Kann natürlich auch sein, dass dann da Leute das anders handhaben oder vielleicht auch, ich sag mal, Kaiserslautern ist nochmal ein anderes Pflaster wie Sandhausen, dass die da andere Sachen in Anführungszeichen gewohnt sind oder anders mit den Leuten umgehen. Nicht, dass ich es gutheißen möchte, aber da gab es eine Änderung. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil mir, wie gesagt, in der Vergangenheit, mir ist sowas jetzt auch noch nicht zu Ohren gekommen, dass sowas schon öfters passiert ist. Geht nicht, muss man klären, muss man auch weitergeben mit der Security-Firma. Und wie gesagt, ist, glaube ich, auch schon, sind die ersten Schritte schon getan und den Aufruf an die Hörer, die das hören, ihr habt, wenn ihr schlechte Erfahrungen macht, gebt es bitte auch weiter, weil ich habe es intern schon angesprochen, wie gesagt, mit unserem Fanbeauftragten, die wissen auch schon Bescheid, aber wenn es von außen kommt, wirkt es vielleicht nochmal ein bisschen besser.
Ja, also dann genau, kann ich nur unterschreiben, fürs Protokoll natürlich auch, weder Frauen noch Männer sollten in solchen Regionen angefasst werden bei der Sicherheitskontrolle, aber das nur der Vollständigkeit halber und genau, also wenn sowas passiert, immer das nicht stillschweigend ertragen, also am besten in der Situation auch reagieren und sagen, hey, das finde ich aber jetzt nicht in Ordnung und so. Wobei Frau Elo dann wohl die Antwort bekam, das wäre Vorschrift. Aber naja, gut. Bevor wir jetzt aber die Einlasskontrolle weiter durchqueren, also abgetastet wurden, wollte ich noch eine positive Sache, die hatte ich jetzt eben fast unterschlagen. Wir hatten uns ja, wie wir es vorher schon verabredet hatten, vor dem Spiel auch vor der Haupttribüne getroffen. Zum kurzen Hallo und da ist uns sehr positiv aufgefallen, dass es eine Gruppe gab, die Buttons verteilt hat, wo drauf stand, du bist eine Heldin und mit so einem kleinen SV Sandhausen Logo auch dabei und die Erlöse gehen wohl an ein oder mehrere Frauenhäuser in Sandhausen.
Nee, das war auch eine Aktion, also nicht vom Verein, sondern von Fanclubs, in dem Falle von einem Frauenfanclub, den Nightmares, die hatten so Buttons vor dem Stadion verkauft im Rahmen des Weltfrauentags. Ich bin eine Heldin und gegen eine Spende und die Spende, wie du richtig gesagt hast, die geht auch ins Frauenhaus in Heidelberg und ich denke, das ist auch eine gute Sache und ich glaube, zum Thema Ladies Night kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal, das war ja das Vereinsmotto, aber es gibt auch andere Zeichen und fand ich auch eine gute Aktion und ich hoffe, du hast dir auch einen Button gekauft, von daher das auch mit unterstützt oder deine Frau oder deine Freundin zumindest, die war ja auch dabei.
Ja, meine Freundin hat sich einen gekauft, ja, fand das eine sehr gute Aktion und um den Bogen jetzt wieder zurückzumachen, also wie gesagt, Heidelberg, okay, ich hatte jetzt 1000 irgendwie im Kopf, aber Heidelberg natürlich auch sehr unterstützenswert, diese Aktion, auch gerade wenn sie aus der Fanszene kommt. Genau, sie hat sich einen gekauft und hat auch die Einlasssituation nicht so negativ wahrgenommen wie manch andere. Also mag dann einfach sein, dass man, wenn man da an die Falsche gerät oder den Falschen, mag ja auch passiert sein, wobei ich jetzt von Männern noch nichts gehört habe. Aber grundsätzlich sollte da ja einfach eine klare Grenze herrschen und klar sein, wo die Grenzen sind, wo man abtastet.
Definitiv, ja klar.
Aber gut, ich kann zu meiner persönlichen Einlasssituation erzählen, dass ich oder dass derjenige vor mir quasi zum Kollegen eins weitergeschickt wurde. Mhm. Und ich stand dann halt vor dem anderen Kollegen. Und als der aber mit mir fertig war, stand ich quasi in dieser Schleuse, also rechts und links quasi wie so Wellenbrecher, die man aus der Stehtribüne kennt, und kam halt nicht weiter, weil der vor mir noch weiter abgetastet wurde, so dass es natürlich wieder einen Rückstau gab. Das war logistisch nicht ganz so clever gelöst, aber anscheinend hat auch eine Sicherheitsfirma da sowohl was Grenzüberschreitung als auch was Organisation angeht, gerade den besten Tag gehabt.
Das mag auch sein, ja. Ich meine, es ist auch nicht jedes Spiel, muss man sagen, in Sandhausen so voll wie jetzt am Wochenende. Ich glaube, da war ja schon Gästeblock, weiß nicht, ob es ganz ausverkauft war, aber war relativ voll. Aber trotzdem darf nicht passieren. Das sind grundlegende Dinge, die müssen geklärt werden und die müssen funktionieren. Und ich werde da auch mit dranbleiben.
Ja gut, ich meine, also das finde ich schon mal sehr gut, dass du da dran bleibst. Aber ich meine, das ist ja jetzt nicht überraschend, dass bei St. Pauli plötzlich der Gästeblock zu 90-95% ausgelastet ist.
Da hast du recht. Und die Zahlen waren ja vorher schon festgestanden und so weiter. Und wie sage ich es, wir sind halt in manchen Dingen dann doch auch nochmal ein Dorfverein. Und die Mühlen gehen etwas langsamer und auch schlechter. Uns geht nicht immer ein Rädchen ins nächste. Und genauso wird es da auch gewesen sein, dass irgendwo eine Kommunikation, was weiß ich, nicht richtig rübergegangen ist, dass die Leute, ich weiß es nicht, was war, also ich kann nicht viel spekulieren, es muss aufgearbeitet werden, die ganze Sache. Und wichtig ist, dass sowas sich einfach nicht wiederholt.
Gut, dann haken wir mal das vor dem Einlass oder am Einlass ab, weil wir reden jetzt schon eine Viertelstunde und sind noch nicht mal im Stadion angekommen.
Sind noch gar nicht drin, ja.
Genau. Genau, bevor ich zu den Geschehnissen so in der Kurve komme, gehen wir vielleicht wirklich mal aufs Geschehen auf dem Rasen. Was ich sehr schön fand oder was uns positiv aufgefallen ist, dass vor dem Spiel verschiedene Fanclubs mit ihren Fahnen auf dem Rasen stehen durften und die Fahne schwenken durften, während irgendwie so die Begrüßungsmusik lief, glaube ich, war das.
Ja.
Das ist uns positiv aufgefallen und ja, dann gehen wir doch einfach wirklich mal ins Sportliche und meine Wahrnehmung war, dass wir uns in der ersten Viertelstunde oder in den ersten 20 Minuten nicht hätten beschweren können, wenn wir da schon zurückliegen, weil ihr habt wirklich das Spiel von Anfang an, ja, dominiert ist vielleicht zu hart gesagt, aber schon das Zepter in die Hand genommen. Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet. Ich dachte, es wird eigentlich eher so ein zaghaftes Abtasten, aber es gab ja schon, ich glaube, in den ersten 2-3 Minuten eine Chance für Buadus, die auch gut gerne reingehen kann und so ging es ja eigentlich weiter. Also wir haben da sehr schwer die Kontrolle oder zumindest den Ausgleich oder die ausgewogenen Platzverhältnisse zurückgewinnen können. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist richtig. Wir haben eigentlich, bei uns sagt man legt los wie die Feuerwehr und so ging es dann auch, glaube ich, in den ersten 10 Minuten mit 4-0 Torschüssen, wo es waren jetzt keine hundertprozentigen Chancen, aber halt doch Schussmöglichkeiten innerhalb vom 16er, die entweder ganz knapp vorbeigingen oder Himmelmann dann halt entsprechend gut pariert hat. Da eigentlich musste da irgendwie den vier Dingern musste eins machen und dann führst du 1-0 nach 10 Minuten und dann läuft das Spiel vielleicht automatisch so weiter. Haben wir leider nicht gemacht und dann hatte St. Pauli, glaube ich, so nach einer Viertelstunde die erste Chance, ein schönes Zusammenspiel im 16er. Ich weiß gar nicht, wer dann Knoll oder Miyagi, wer da die Chance hatte, war dann die erste Chance, als das erste Lebenszeichen von St. Pauli, sage ich jetzt mal. Und eigentlich hatten wir das Spiel, sage ich mal, die erste halbe Stunde im Griff und wie so oft in Spielen von uns in der Vergangenheit. Ich glaube, wir hatten einen Freistoß. Paccarada schlägt den Ball rein in den 16er. Der wird dann nochmal rausgeköpft oder rausgespielt. Dann will ein Paccarada nochmal reinschlagen. Spielt den Ball oder schießt aber den Gyökeres an. Und Miyagi spielt dann einen perfekten langen Ball auch wieder auf Gyökeres, der nach vorne durchzieht. Und St. Pauli macht im Prinzip mit der zweiten Chance das 1-0. War bisher noch nicht so richtig im Spiel drin, sage ich mal, aber ein Tor dreht sowas ganz schnell und da haben wir uns alle erstmal an den Kopf gelangt, wie du da jetzt hier mit der ersten richtig guten Chance dann 1-0 in Rückstand gehst und dann war es schwierig in der ersten Hälfte, haben dann Gott sei Dank, sage ich mal, mit dem Pausenpfiff noch den Elfmeter bekommen. Ich habe erst gar nicht mitbekommen, dass es einen Elfmeter gab, weil Dickmeier spielt den Ball ja irgendwie noch rein ins 16er und da steht Buadus, mal wieder Buadus, der hatte ja ewig viele Chancen am Sonntag aus 7 oder 10 Metern schießt er den Ball auch am Tor vorbei und wir haben alle schon wieder geflucht und dann habe ich überhaupt erst mitbekommen, dass der Schiedsrichter Elfmeter gepfiffen hat, was dann unser Glück war und Behrens mit dem 1-1 zur Halbzeit, was auf jeden Fall verdient war. Ich glaube sogar, wenn man geführt, also eine Führung wäre verdient gewesen, aber wir waren dann zumindest zufrieden, mit einem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen.
Ja, denkbar schlechter Zeitpunkt aus unserer Sicht, da auch den Gegentreffer zu kriegen, zumal dann nach so einem, ja, unnötigen, also es war ja gestrecktes Bein von Penny, der da irgendwie einfach zum Ball geht, also man hat es wohl in den Zeitlupen später auch gesehen, dass er da gar nicht guckt, wer denn da von rechts kommt und einfach mit dem Bein durchziehen will, um den zu klären. Und dann ist der Sandhäuser halt da und er trifft ihn und dann muss es halt auch Elfmeter geben und eine gelbe Karte gab es noch oben drauf. Sehr ungünstig und dann verwandelt Behrens den halt sehr eiskalt.
Ja, genau in die Mitte.
Ja, gut. Hast du zur ersten Hälfte noch was? Sonst würde ich einfach direkt auf die zweite umschwenken, wo es ja dann noch ein bisschen spektakulärer wurde.
Ja klar, gehen wir gleich in die zweite Halbzeit. Ihr habt ja dann einen Wechsel gemacht, ihr habt umgestellt, dass Lawrence, die hinten reinkam für Penny und die Dreierkette dann gespielt wurde, was euch gut getan hat, uns am Anfang erstmal so ein bisschen, ja, nicht in Schwierigkeiten gebracht hat, aber es war so ein bisschen pari, sage ich mal, dann die Partie. St. Pauli war in der zweiten Halbzeit auch einen Tick stärker und trotzdem haben wir dann wieder in die, wann war das vor oder nach der Verletzung von Knoll, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. War vielleicht auch noch eine interessante Aktion. Ich habe sie zwar noch nicht im Fernsehen gesehen, wie das genau war, aber Marvin Knoll hatte sich ja dann, übrigens auch ja ein alter Sandhäuser, der hat ja auch mal eine Saison in Sandhausen gespielt und ist ein echt super Typ, hat sich dann da im nach dem Eckball oder Freistoß, ich weiß nicht genau, was es war, ja, es ist lange auf dem Boden liegen geblieben und sah auch wirklich übel aus, als er dann wieder aufgestanden ist. Er war richtig ausgenockt, also er musste von zwei Betreuern halb getragen werden, er war wie weggenommen, also ich habe mir da richtig Sorgen gemacht um ihn, weil das sah echt nicht gut aus und hat, glaube ich, aber auch eurem Spiel dann auch nicht gut getan, dass er raus musste, Knoll. Gott sei Dank geht es ihm wohl wieder besser. Also war nur ein Knockout und hat was an der Nase und ein blaues Auge und einen Cut über dem Auge, glaube ich, jetzt am Schluss bekommen. Aber das war so vielleicht auch ein Schockmoment nochmal für euch dann. Und kurz danach war dann, glaube ich, der Eckball für Sandhausen, der rausgeköpft wurde. Und Scheu kommt dann von hinten aus 20 Meter, trifft den Ball eigentlich gar nicht. Der trifft ihn irgendwie so mit dem Unterschenkel. Aber dadurch dobst er nochmal auf und dobst über die ganzen Abwehrspieler und über den Torwart hinten ins Tor rein. Und auf einmal liegen wir 2-1 vorne und war natürlich erstmal super. Und da hatten wir das Spiel eigentlich richtig im Griff danach, weil zuerst kam von euch dann gar nichts mehr. Es war sogar so, dass wir da noch zwei gute Chancen hatten. Ich erinnere da nur zum Beispiel, als Dickmeier über rechts mal richtig durchgelaufen ist und im 16er dann abzieht und Himmelmann durch die Füße, aber mit dem rechten Hinterfuß lenkt dann noch irgendwie zur Ecke. Ich glaube, das wäre für viele von euch eine Art Höchststrafe gewesen, wenn Dickmeier den versenkt hätte. Aber gut, hat er nicht gemacht. Tore schießen kann er halt dann doch nicht. Und irgendwie kam dann wieder aus dem Nichts ein langer Ball auf Taschki, war es, glaube ich. Unser Abwehrspieler Kister guckt mehr zu, als dass er da rangeht. Der wird verlängert auf Diamantakos und Diamantakos macht es dann halt einfach überragend. Der Zirov kommt nicht hinterher oder traut sich vielleicht auch nicht ranzugehen, weil er im 16er sonst vielleicht einen Elfmeter macht und Diamantakos spitzelt den Ball dann links am Torwart vorbei zum 2-2. Eigentlich aus dem Nichts, aber ja, so ist es dann halt manchmal im Fußball.
Ja, also ich merke gerade, wie schön es ist, dass du schon öfter bei uns zu Gast warst und weißt, wie man hier Spielgeschehen zusammenfasst. Das war ja jetzt wirklich eine lupenreine Zusammenfassung der zweiten Halbzeit sozusagen. Ich kann ja vielleicht ergänzen, also in der 54. war die Partie unterbrochen wegen diesem Zusammenstoß von Knoll. Ich weiß gar nicht, mit Buadus.
Also ich habe gelesen, es war der Rücken von Lawrence, aber ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer mit wem genau da zusammengestoßen ist. Das war irgendwie eine Flanke, Freistoß oder ein Eckball. Und da sind halt dann 3, 4, 5 Leute hoch und auf einmal lagert er. Ich habe keine Fernsehbilder gesehen, ich weiß es nicht. Ich habe nur im Forum bei euch hat jemand geschrieben, es war der Rücken von Lawrence. Ich weiß es aber nicht genau.
Nee, ich habe auch die Szene nicht nochmal angeguckt. Also ich hatte dann nur gesehen, dass Buadus dann nochmal irgendwie zu ihm hingeht und sich auch irgendwie entschuldigen will. Von daher hatte ich ihn da irgendwie als den Verursacher ausgemacht. Vielleicht war das auch einfach so, dass er da irgendwie reingegangen ist und dann sind aufgrund...
Irgendwo mit dabei natürlich, ja klar.
Aufgrund seiner körperlichen Präsenz, sage ich mal. Also ich habe auch nach dem Spiel gesagt, ich habe Buadus ja geliebt, als er bei uns war, aber als Gegenspieler ist er echt scheiße. Also...
Er hat viel gemacht, er hat viel für Unruhe gesorgt. Man muss auch dazu sagen, das mache ich doch nochmal vielleicht einen Sprung in die erste Halbzeit zurück. Wir haben ja jetzt keinen schönen Fußball gespielt, wenn man es jetzt von der Fußballlehre sieht. Wir haben ja am Anfang wirklich hohe Bälle, war glaube ich unser Motto. Das muss irgendwie aber vom Trainer so vorgegeben worden sein, weil das hatten wir jetzt eigentlich noch nicht so oft oder nicht die ganze Zeit die Runde gespielt. Aber das war halt in der ersten Halbzeit auch das Mittel, wo ihr gar nicht mit zurechtgekommen seid. Und mit Behrens und Buadus vorne drin, die dann doch viele dieser Bälle bekommen haben, war es halt erstmal auch das richtige Mittel. Und natürlich, es gab viele, viele Zweikämpfe dann mit Behrens, mit Buadus vorne drin, die auch manchmal, ich will jetzt nicht sagen unfair, aber grenzwertig natürlich schon waren, wenn da immer so zwei Bullen hochspringen. Ja, aber wie gesagt, also es war mit Sicherheit kein technisch hochklassisches Spiel, aber dieses Hoch und Weit war dann vielleicht doch in der ersten Halbzeit auch die richtige Taktik, um euch da ein bisschen in Verlegenheit zu bringen.
Ja, also es ist halt immer unangenehm, wenn du gegen so körperlich präsente Spieler spielst. Also ich meine, da kann der HSV zum Beispiel ein Lied von singen. Also da hat sich Fährmann beim 1-0 im letzten Derby ja auch einfach durchgetankt und also nach dem Motto, ja, du willst das hier zwar hier verteidigen, aber es ist mir gerade vollkommen egal. Ich gehe einfach weiter durch. Und so ähnlich war es ja auch dann zum Glück dann noch 2-2 Ausgleich. Ich weiß gar nicht, wer, ich glaube, Schirov war das, gegen Diamantakos gar keine Chance hat und der den einfach mit einem leichten Körpereinsatz im Rahmen des erlaubten sich an ihm vorbeischiebt, dann auch noch, obwohl euer Torhüter ihm quasi immer entgegenläuft oder zumindest den Winkel zumachen will und ihm da möglichst wenig Flexibilität ermöglichen will, dann aber noch nicht versucht, rechts vorbeizuschieben, wo der Torhüter wahrscheinlich noch drangekommen wäre, sondern links so leicht reingelupft ins linke Eck und da sind wir natürlich eskaliert.
Ja, das war eine Riesenaktion vom Diamantakos. Also genau das ist, er ist ein ähnlicher Spielertyp, sage ich jetzt mal, so vielleicht ein bisschen wie Behrens und auch ein bisschen wie Buhadus. Und da hast du seine Klasse gesehen bei dem 2-2, keine Frage.
Ja, also den willst du auch nicht als Gegenspieler haben.
Definitiv nicht, nee.
Der bringt auch so eine leichte Arschloch-Mentalität da so mit rein, ne? Also was das Spielerische angeht natürlich. Also so dieses.
Ja, aber so jemand brauchst du auch in der Mannschaft. Also das tut auch, gerade wenn es mal nicht so läuft, und das sind dann die Leute, die vielleicht so ein bisschen dann das rauskitzeln und die Mannschaft nochmal mitnehmen, um dann doch noch die Wende zu kriegen. Und da habt ihr einen Diamantakos. Ich meine, bei uns ist es vielleicht, obwohl jetzt am Samstag eher unauffällig war, am Sonntag, auch der Dennis Diekmeyer spielt ja so eine ähnliche Rolle, auch so ein bisschen immer provokant und ein bisschen dreckig, sage ich auch manchmal. Und auch Buhadus und Behrens. Behrens ist jetzt nicht ganz, also Buhadus ist ein bisschen dreckiger als Behrens, sage ich mal, aber Behrens ist halt so ein bulliger Typ vorne, der natürlich auch da einiges reißen kann. Fehlt uns jetzt leider nächste Woche, da hat die 5. gelbe Karte bekommen. Mal gespannt, wen wir dann da vorne noch mit dann aufstellen.
Ja. Nee, klar, wenn du solche Leute bei dir hast, findest du das super. Und wenn sie beim Gegner sind, könntest du fluchen. Aber gut. Ja, jetzt steht am Ende ein 2-2. Das bringt uns beide irgendwie nicht wirklich weiter. Also weder Sandhausen noch den FC St. Pauli. Ja, wie du schon sagst, du bist da eher unzufrieden mit. Wir können wahrscheinlich zufrieden sein. Hast du noch was zum Sportlichen? Sonst würde ich jetzt noch ein bisschen auf die Halbzeitpause und Geschehnisse auf dem Rängen eingehen.
Ja, also nee, Spiel haben wir, glaube ich, abgehakt. Ich meine, es gab zum Schluss für beide nochmal eine Riesenchance. Miyaichi läuft nochmal allein auf den Torwart zu, wo ihr dann noch das 3-2 machen könnt. Da spielt er dann in den Elfmeterpunkt rein, wo Kista den Ball dann klärt. Und wir haben quasi mit dem Schlusspfiff, glaube ich, dann nochmal einen Lattenkopfball gehabt. Also es hätte nochmal in den letzten Minuten in beide Richtungen fallen können, das Spiel. Am Ende unentschieden. Okay, wie gesagt, Punkt ist Punkt. So richtig hat es uns aber keinen in der Tabelle weitergeholfen.
Stimmt, die hätte ich jetzt beinahe unterschlagen, die beiden Chancen. Also es hätte ja durchaus dann noch in die eine oder andere Richtung pendeln können. Aber ja, im Nachhinein ist es dann vielleicht auch gerecht, dass das dann keiner mehr den Lucky Punch setzen konnte, sondern beide einfach sich mit dem Punkt zufrieden geben müssen.
Ja.
Gut, dann, wir hatten es im Vorgespräch schon angesprochen, es war Ladies Night am Hartwald-Kiez. Damit verbunden eine Halbzeiteinlage, in der zwei Frauen gegen euer Maskottchen antreten durften und quasi ja Bowling mit Fußball spielen durften. Ja, vielleicht um dieses ganze Umgang mit Weltfrauentag und so nochmal ein Stück zurückzugehen vorher. Bei jedem Tor wurde angezeigt, Tor für unsere Männer, was natürlich, wahrscheinlich macht ihr das jedes Mal, aber ist halt irgendwie am Weltfrauentag gerade dann oder auch allgemein jetzt irgendwie, ja, auch schwierig irgendwie.
Ja, also es ist richtig, das passiert jedes Mal, da steht dann ein Tor für unsere Männer. Hätte ich jetzt aber, weiß nicht, ob man da jetzt am Weltfrauentag was anderes macht oder ob man das überhaupt macht. Also ich sehe es jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, das ist jetzt nicht, also das ist jetzt meine Einschätzung, vielleicht siehst du es andere ein bisschen schlimmer. Für mich ist es okay, dass die Männer, ich sag's auch, auf Männer aufgeht's, das sag ich auch öfters mal. Aber ich glaube, dass wir da jetzt, ich weiß nicht, ob wir da jetzt extra einen anderen Spruch hätten machen sollen wegen dem Weltfrauentag. Und eine kleine Korrektur zu diesem Halbzeitspiel. Also dieses Halbzeitspiel gab es nicht nur wegen dem Weltfrauentag, sondern diese Halbzeitshow oder Hardy Challenge oder wie die heißt, ich glaube gesponsert sogar noch von irgendeinem Sponsor, die gibt es bei jedem Heimspiel. Und du kannst da, glaube ich, über die Homepage oder über Facebook oder Twitter, ich glaube Facebook ist es, kannst du dich da auch bewerben oder kannst dich dann da, werden jedes Mal zwei Plätze ausgelost und muss man nicht gut finden. Also ich brauche das zum Beispiel nicht. Aber da wird in jeder Halbzeit entweder ums Hütchen gerannt und dann aufs Tor geschossen, oder man muss den Ball an die Latte schießen, oder man muss um den Mittelkreis rennen mit dem Hardy. Ringelpiez mit anfassen, keine Ahnung, jetzt nichts Hochgeistiges. Ich brauche es nicht, der Verein macht es. Und deswegen, ich hätte es jetzt auch nicht extra als Weltfrauentag gesehen. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt extra Frauen ausgelost haben, weil Weltfrauentag war. Ich habe es selbst auch am Sonntag jetzt nicht gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade nicht im Block, ich war gerade hinten. Von daher weiß ich es nicht genau. Ich habe dann auch nur später gesehen, dass dann die Mädels, dass es irgendwo als sexistisch bezeichnet wurde, weil jetzt zwei Mädels oder zwei Damen oder ich weiß gar nicht, ob es junge oder ältere Frauen waren, keine Ahnung, Kegel im Stadion umgeschossen haben. Also da finde ich jetzt, muss ich sagen, also das ist jetzt für mich der Begriff sexistisch ein bisschen weiter hergeholt, aber sehen manche vielleicht anders. Ich glaube, das ist jetzt, also von der Erklärung her, das gibt es jedes Spiel. Da machen sowohl Männer, Frauen, teilweise auch Jugendliche mit, Kinder mit. Ich brauche es nicht. Man kann sich generell über diese Halbzeitshow unterhalten. Da bin ich eher dabei, ob man die kritisiert. Aber für mich war das jetzt, wie gesagt, ich habe auch nicht, da sind wohl auch Sprüche gefallen. Das habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, was die gesagt haben. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was da genau gefallen ist. Aber ich fand es jetzt, ich glaube, da gibt es andere Dinge, wie gerade die Einlasssituation oder sonst irgendwas. Da muss man definitiv was ändern, aber das sehe ich jetzt nicht so dramatisch, diese Halbzeitshow.
Ja, also ich glaube, über die Show an sich kann man sich streiten und ist natürlich bei uns würde es sowas hoffentlich nie geben, aber das kennen wir ja auch aus anderen Stadien. Aber ich glaube, was ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist zum einen die Art und Weise, wie euer Stadionsprecher das präsentiert hat. Also irgendwie, als dann eine Frau angefeuert wurde oder aus unserem Block kam halt irgendwie ein lauter Jubelruf mit ihrem Namen oder so und dann, oh, hier ist einer verliebt in dich und solche Geschichten und die weiß ich nicht, hier, jetzt kriegt ihr ein T-Shirt und einen Tanktop, weil der Sommer naht ja und so. Also das war alles so ein bisschen, leicht, weiß ich nicht, anzüglich, schwierig in der Formulierung. Und dass es halt genau dann zwei Frauen sein müssen, weil ja dann die beiden T-Shirts, also das Tanktop und das Shirt der Merchandise des Spieltages war das ja irgendwie, mussten ja dann auch nochmal präsentiert werden. Von daher glaube ich schon, dass es eine Vorauswahl gab, dass dann bitte auch zwei Frauen mitmachen.
Die Leute sind vorher ausgewählt, das ist definitiv so, naja.
Ja, aber das hat genau zu dem Anlass dann halt zwei Frauen, weil wir haben ja zwei Mädels.
Mädels-Shirts dann entsprechend gehabt, ja.
Genau, also das finde ich dann halt, oder daran entzündet sich, glaube ich, so ein bisschen die Empörung. Ich kann dadurch vielleicht so ein bisschen den Sprung bei uns in den Blog machen, weil da wurde sich halt schon an verschiedener Stelle drüber aufgeregt und dann gab es halt Reaktionen, warum regst du dich denn auf, warum schreist du hier rum, was willst du denn beim Fußball, also auch zu weiblichen Fans von uns, die halt, ja, also es gab wohl mehrfach Ärger, was auch dieses alte leidige Thema angeht, was Fotos im Blog angeht, das habe ich schon in mehrfachen Podcasts thematisiert, dass es einfach das ungeschriebene Gesetz gibt oder an Heimspieltagen in der Südkurve werden sogar Flyer verteilt, dass man bitte keine Fotos macht. Das ist aber dann für diese, du hast sie, glaube ich, Party-Paulis genannt. Natürlich, dann gehört das zum guten Ton, dann vorher noch ein Selfie im Blog und am besten noch schön die feiernden, lustigen Paulis zu fotografieren oder am besten noch abzufilmen. Also ich habe auch mehrfach um mich rumgeschaut und Leute darauf hingewiesen, die mir dann immer versichert haben, sie hätten nur die Fahnen drauf. Natürlich lasse ich mir dann nicht von jedem das Handy zeigen, ich habe immer so ein bisschen geguckt, wie ist denn der Aufnahmewinkel und so. Und noch schlimmer als dass sie das machen, ne? Das können wir nie ganz vermeiden, gerade wenn das halt Leute sind, die, oh, hey, St. Pauli spielt bei mir in der Umgebung, da muss ich aber mal hin und dann nachher meinen Freunden oder auf Facebook oder Instagram oder so zeigen, was ich da für tolle Erlebnisse hatte. Aber noch schwieriger als das, die Tatsache, dass sie es tun, ist es halt, wenn sie dann so mit Unverständnis reagieren oder pampig werden und sagen, ja, was soll das denn? Also da muss man auch einfach Geflogenheiten in einem Blog akzeptieren und man kann ja meinetwegen Fotos in den Innenraum machen oder vom Stadion oder so, das mache ich auch, wenn ich in fremden Stadien bin, also ich bin ja auch so ein bisschen Groundhopping-mäßig unterwegs manchmal, aber ich achte immer drauf, dass da keine Menschen sind oder zumindest nicht erkennbar, also wenn dann so von sehr weit weg, weil ich halt auf das Spielfeld fotografiere und dann maximal die Leute, die auf den Rängen ringsum, aber niemals persönlich zu erkennen sind. Und da muss man auch einfach sagen, wenn das die falschen Leute mitkriegen, also gerade die, die bei uns auf dem Zaun stehen, dann bleibt es nicht bei einer freundlichen Ansage. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die aus dem Block geprügelt werden, aber die sind dann schon ein bisschen schärfer im Ton als manch andere, der dann vielleicht sagt, ja, kannst du es bitte lassen, so.
Ja, ja, verstehe ich, aber ich glaube, das ist das Problem, mit dem der Fußball, der ja auch, wir haben ja in letzter Zeit viel von Event-Fans und die hässliche Fratze des Fußballs und was weiß ich alles, du ziehst, egal wo du bist, natürlich Leute an, ey, das ist jetzt voll cool, wir fahren jetzt nach Sandhausen, weil da spielt St. Pauli und das wird Party und das ist toll und natürlich ist es dann auch ein Event und das muss ich natürlich, das gehört heute in der Zeit dazu, ich brauche ein Instagram und ein Snapchat und ein Facebook-Bild, weil ich muss ja auch jedem zeigen, dass ich da bin. Und das ist so ein bisschen, und dann kommt aber natürlich noch hinzu, ich glaube, jede Fußballszene hat natürlich so ihre ungeschriebenen Gesetze, die man, wenn man auch öfters dabei ist, auch dann kennt oder kennen sollte. Die Leute, die vielleicht ein, zwei Mal dann auf so einem Spiel sind, wissen das vielleicht erstmal nicht, da mag ich denen jetzt erstmal gar keinen Vorwurf machen, aber die Frage ist, wie erreichst du diese Leute, wie kommst du da, wie willst du am Eingang sagen, okay, hör zu, und wenn du jetzt bei uns in den Block gehst, dann verhältst du dich so und so und so, dann musst du entweder jedes Mal einen Flyer verteilen und selbst die fliegen dann wahrscheinlich bei manchen Leuten gleich in den Müll oder ich weiß nicht, wie du das anders erreichen kannst, also das ist eine ganz schwierige Geschichte, da wirklich was Homogenes hinzukriegen, das ist, ich habe keine Ahnung, wie ob das überhaupt möglich ist.
Ja, also ganz, ganz wegkriegen wirst du es nie, denke ich. Das ist einfach auch der Austausch der Leute, die da reingehen, zu groß, also zu divers. Weil halt, wie du schon sagst, Leute ein-, zweimal hingehen und dann beim nächsten Spiel sind es wieder andere, die zum ersten Mal hinkommen und alle wirst du nie erreichen. Aber wie gesagt, in der Südkurve regeln wir es so, dass wir zumindest Flyer verteilen vorher, die hängen auch auf dem Klos. Dass du, wenn du denn offen da dem gegenüber bist, was hier das Verhalten angeht, dann könntest du das mitbekommen. Oder halt, was ich dann finde, ne, wir, die regelmäßig da sind, wissen das und sprechen dann Leute gezielt an. Und da zumindest dann kann man ja mit Verständnis reagieren, was zugegebenermaßen auch vorkommt. Das soll dann sagen, okay, sorry, wusste ich nicht, lösche ich direkt wieder so, ne? Das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Was mich nur aufregt, ist dann dieses Unverständnis und am besten noch Gepöbel. Natürlich, wie du eben schon erwähnt hast, natürlich wahrscheinlich auch alkoholbedingt in manchen Fällen. Das ist es halt dann, was das so schwierig macht, damit umzugehen. Genauso wie mit anderem bereits thematisierten Fehlverhalten, dass man einfach dann ja in der Situation selber vielleicht gerade nicht den Lösungsansatz hat, um damit umzugehen. Also da müssen wir uns wahrscheinlich weiterhin mit beschäftigen, auch wenn bei uns schon vieles besser läuft als in anderen Stadien.
Definitiv, ja. Ich glaube, da, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber da klagt ihr auf einem hohen Niveau. Da habe ich auch schon ganz andere, gerade auch im Gästeblock bei uns erlebt. Das willst du manchmal gar nicht wissen, was da alles passiert, aber okay.
Nee, klar. Also klar ist das Jammern auf hohem Niveau und wir bewegen uns wahrscheinlich hier in einer kleinen Filterblase, die es aber natürlich umso schwerer macht, dann, wenn du dieses Verhalten nicht jeden Spieltag erlebst und keine Handlungsstrategien so ad hoc parat hast, dann macht es das ja umso schwerer dann, wenn es passiert, darauf zu reagieren. Also da müsste man sich wahrscheinlich, vielleicht brauchen wir da wirklich, vielleicht kann da das Awareness-Team mal irgendwie auch einen Workshop zu machen oder sowas, einfach Handlungsstrategien bei unerwarteten Fehlverhalten in sexistischer, rassistischer oder was auch immer gearteter Art und Weise.
Ausfällen oder was, ja, genau.
Genau, Ausfällen in jeder Hinsicht, genau, das wäre so. Was tun bei Ausfällen oder sowas? Genau, das wollte ich jetzt nochmal angesprochen haben. Ansonsten, also eigentlich fühle ich mich ja sehr wohl bei euch da. Ich finde das eigentlich auch sehr schön, dass wir, wie letztes Jahr auch, einfach entspannt ums Stadion rumspazieren konnten, da vor eurem Haupteingang stehen und ganz normal unser Bier trinken, dir kurz Hallo sagen. Das empfinde ich eigentlich als sehr angenehm, aber dieses Jahr waren halt wirklich mehrere Begleiterscheinungen, nicht nur auf eurer Seite, sondern auch bei uns.
Die dann ein Geschmäckle hinterlassen haben, sozusagen.
Ja, also ich glaube, hätten wir das Spiel auch noch verloren, Ich weiß nicht, wie ich diese Woche drauf gewesen wäre und wie ich jetzt hier mit dir reden würde.
Ja, letztes Jahr ging es ja 4-0 aus oder 0-4 aus eurer Sicht. Ich glaube, dass und dann vorher das Derby noch verloren, da waren die Gesichter oder die Mundwinkel deutlich nach unten gezogen. Spiel war jetzt, wie gesagt, Endeffekt 2-2, denke ich, für euch auch absolut okay. Klar, natürlich die Begleiterscheinungen, wenn da was Negatives ist, lässt auch immer einen Geschmack, aber wie du es auch erwähnt hast, es war ja nicht nur du und andere, sondern es waren ja auch etliche St. Pauli-Fans auch vorm Spiel im Clubhaus, ums Clubhaus, vorm Clubhaus, und das finde ich ja auch gerade das Schöne, dass du halt hier die Möglichkeiten hast, weil in ganz vielen Vereinen ist es halt so, hier, du wirst mit Käfigen zum Gästeblock gefahren, da gehst du rein und danach auch gleich wieder zum Bus und siehst eigentlich gar nichts mehr. Und das ist in Sandhausen jetzt zumindest im Vorspiel war es ohne Probleme möglich. Wobei, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, auch Freunde von mir, die im Block waren, die wollten eigentlich nach dem Spiel da wieder zurück, auch nochmal zum Clubhaus zu uns nach vorne. Da haben sie auch erstmal die Ordner sie gar nicht mehr durchgelassen, obwohl das in den letzten Jahren auch immer möglich war. Und die mussten ganz hinten außen rumlaufen, was ich auch etwas blöd fand, wo ich unseren Security am Sonntagabend auch schon drauf angesprochen habe, was da der Grund und überhaupt war. Und ja, also das Feedback hatte ich dann also auch schon am Sonntagabend gehört, dass da einige Dinge nicht so gut gelaufen sind. Und trotzdem war es schön, viele Leute von euch zu treffen am Wochenende. Wir waren Samstagabend schon mit einigen Leuten in der Stadt und du hast in Heidelberg und du hattest auch in Heidelberg an jeder zweiten Ecke irgendwo war jemand mit St. Pauli Pulli, Mütze oder sonst was gestanden. Es waren Samstag auch schon einige St. Paulianer in Sandhausen. Da hat unsere U23 gegen die Stuttgarter Kickers gespielt, wo einige von euch auch schon da waren. Und ansonsten fand ich es jetzt eigentlich vom Spiel her, es war doch ein interessantes Spiel, auch wenn es jetzt kein hochklassiges war, aber es ging hin und her, 4 Tore gesehen, war es eigentlich ganz nett. Und wenn wir jetzt die Sachen noch in den Griff kriegen, die nicht so gut waren, dann klappt es hoffentlich mal nächstes Jahr. Ich hoffe, dass wir uns beide nächstes Jahr wiedersehen, hoffentlich wieder einen Tick besser.
Ja, das waren ja jetzt schon fast berühmte letzte Worte. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dir. Also erstmal die Nachfrage, was hat denn der Ordner gesagt, nachdem du ihn gefragt hast, warum die St. Paulianer nicht ganz normal wie vorm Spiel auch da rumlaufen dürfen?
Also das war nicht der Ordner, das war einer unserer unserer Security-Leiter, der hatte gemeint, es war so, dass die ganzen St. Pauli-Fans und vor allem die Ultras, das wird ja immer dann besonders betont, vor allem die Ultras erstmal alle raus in Richtung Wald nach hinten. Da gibt's, das heißt Spinne. Das ist dann dieser Platz, wenn du an diesem einen Trainingsplatz noch vorbeiläufst. Und dann gibt's so drei Wege. Einer links Richtung Gästeparkplatz, rechts Richtung Schützenhaus und dann nochmal zwei andere Wege. Die wollten erstmal alle da hinten raus haben, damit sich vorne das Sandhäuser Publikum auch schon so ein bisschen verteilt. Das war die Grundaussage. Dann kam auch noch ein Polizist dazu, der dann auch noch gesagt, blöd war bei uns auch, weil eine Freundin von mir, die hatte ihre Tasche abgegeben, aber die kam halt vorne von Sandhausen und es gibt vorne eine Abgabestelle für Taschen hinter der einen Tribüne, wo sie dann erstmal gar nicht mehr hinkam. Sie konnte es ja gar nicht mehr holen. Sie konnte nicht an diesen Weg laufen. Die musste dann auch wieder ganz außen rum, um die Sachen zu holen. Und dann sagte der Polizist erstmal, das ist dann halt in dem Fall ein Einzelschicksal. Und dann haben wir halt da ein bisschen diskutiert und gesagt, das war in den letzten Jahren nie so und überhaupt, was das Problem war. Unser Fanbeauftragter, mit dem hatte ich ja später auch noch gesprochen, der hatte gemeint eigentlich, ja, am Anfang war wohl angedacht, dass kurz das Tor zu ist, bis mal die große Masse sich so verteilt hat, aber nach 5 Minuten hätte das eigentlich wieder aufgehen sollen und dass man dann auch wieder direkt hinter dieser Gegentribüne, so ein kleiner Weg ist es ja, dann wieder nach vorne auch auf die Straße laufen kann. Also auch da ging wohl einiges, ich weiß nicht, ob es jetzt so geplant war oder zumindest in den letzten Jahren war es nie so, war ein bisschen ärgerlich. Und da haben sich auch meine Leute ein bisschen aufgeregt, weil die dann ganz außen rumlaufen mussten. Die hatten halt das Auto auch in Sandhausen stehen und nicht hinten auf dem Gästeparkplatz. Aber naja, gut, es war jetzt, sage ich mal, in dem Sinne jetzt nicht so schlimm wie die Sachen, die beim Einlass oder sowas passiert sind. Also von daher, auch das muss man noch mal aufarbeiten und hoffe ich auch, dass es beim nächsten Mal wieder besser wird.
Ja, reiht sich quasi ein in die Versäumnisse, die da sicherheits- oder ordnungstechnisch passiert sind jetzt am Sonntag.
Das Schlimme war ja, also man kann das ja auch so machen, dass man erstmal sagt, ich schicke dich alle in die Richtung weiter. Aber dann hatten halt meine Leute hatten halt auch einen Ordner gefragt oder sonst irgendwas, wo komme ich denn, wie muss ich denn, ich muss vor an meine Gepäckabgabe, die da vorne ist und unsere Freunde stehen am Clubhaus und so weiter. Und die Ordner hatten halt auch keinen Plan. Das ist halt das Problem, die kommen ja auch nicht aus Sandhausen. Wie gesagt, das ist diese Security-Firma, die aus, ich glaube, die kommen ja aus der Pfalz, weil die auch da in Kaiserslautern unterwegs sind. Die kommen halt hierher, sind dann 8 Stunden im Einsatz und fahren wieder heim. Die wissen doch gar nicht, ob ich jetzt linksrum, rechtsrum oder sonst wohin laufen muss. Und das ist halt das Problem. Da muss ich halt ein Schild hinmachen, schlimmstenfalls. Linksrum geht's zum Bus, rechtsrum zum Parkplatz, geradeaus zum was weiß ich. Und so Sachen hat man dann halt auch am Sonntagabend nochmal diskutiert.
Ja, also wie gesagt, da solltet ihr wirklich einiges an Aufarbeitung leisten. Aber du hast ja schon gesagt, dass da einiges schon in die Wege geleitet worden ist. Von daher hoffen wir einfach mal, dass wir uns, wie du schon sagst, nächstes Jahr wiedersehen. Und dann hoffe ich, dass es von der Terminierung und allem drumherum passt, dass ich vielleicht nicht unbedingt mit einem Städtetrip nach Freiburg vorher, weil das war wirklich anstrengend, danach auch noch zum Fußball zu fahren und dann wieder nach Hause. Wobei wir sehr schöne Tage verbracht haben, also sowohl in Freiburg als auch dann eigentlich, zumindest bevor wir ins Stadion wollten, auch in Sandhausen. Von dem her hoffe ich einfach, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und dass dann alles besser läuft.
Das wäre schön.
Gut, jetzt wollte ich noch mit so einem kleinen, wir müssen da nicht ins Detail gehen, aber so ein bisschen, weil es ja einfach gerade aktuell ist, die Frage, können wir denn überhaupt am Wochenende Fußball schauen im Stadion? Wie ist das gerade bei euch in Baden-Württemberg? Wie ist die Lage jetzt? Wir nehmen Dienstagabend auf, das kann sich ja morgen Vormittag schon wieder erledigt haben, aber wie ist es gerade?
Baden-Württemberg hat noch keine offizielle, das müssen ja, glaube ich, die Gesundheitsämter das Ganze entscheiden. Und was ich vorhin jetzt vor 2 Stunden oder 3 Stunden gehört habe, ist, dass die TSG Hoffenheim spielt am Wochenende zu Hause und die Linken sind ja gerade 20 Kilometer weiter von uns. Die werden ohne Zuschauer gegen Hertha am Wochenende spielen. Allerdings ist es nicht aufgrund von einer Verordnung, sondern sie haben wohl gesagt, das ist aus ihrer Sicht der richtige Weg. Und wir spielen selbst am Wochenende in Aue. Da habe ich bisher jetzt noch nichts gehört. Ich habe jetzt nur mitbekommen, Bayern hat diese Verordnung, dass größer 1000 Zuschauer keine Veranstaltung stattfinden dürfen. Und da ist unser Spiel bei Greuther Fürth in 3 oder 4 Wochen, ist davon betroffen, weil das gilt, glaube ich, bis 19. April, diese Regelung erstmal. Und ich denke auch, wir werden unser nächstes Heimspiel gegen Regensburg in Freitag in der Woche. Ich befürchte oder ich vermute, auch das wird ohne Zuschauer stattfinden. Und das Einzige, was mich eigentlich ein bisschen nervt an dieser ganzen Geschichte, ist dieses, der Horst Held hat es im Interview gesagt, dieses konsequent-inkonsequente. Die DFL positioniert sich nicht klar. Ja, es ist ein riesen wirtschaftlicher Faktor dahinter. Aber ich glaube, und wer sich jetzt auch ein bisschen mal vielleicht mit dieser ganzen Corona-Geschichte eingelesen hat, ich glaube, es ist wirklich verdammt wichtig, diese Ausbreitung einfach noch weiter herauszuschieben. Und da sind halt solche Massenveranstaltungen wirklich potenzielle Gefahren. Und von daher, ich plädiere auch, wenn man macht es bitte jetzt alles ohne Zuschauer, dann haben auch alle die Klarheit. Und natürlich muss man gucken, wie das finanziell dann mit Lizenzierung und was weiß ich alles irgendwie möglich ist. Aber ich denke, die Gesundheit sollte uns doch allen wichtiger sein als der Fußball.
Ja, also ich glaube, in Bayern ist es jetzt bis Karfreitag, also bis so, solange die Spieltage terminiert sind.
Ne, bis 19. April hatte ich sogar gelesen, weil unser Spiel ist nämlich erst am 19. April in Fürth.
Ah, okay, also noch eine Woche länger. Ansonsten sind noch dazugekommen Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das ist so der Kenntnisstand, den ich gerade habe. Und was Hamburg angeht, kann es sich halt jederzeit ändern. Also der Verein ist wohl in Gesprächen mit den entsprechenden Behörden und da wird dann diskutiert und uns gemeinsam zu einer Entscheidung gefunden. Also Stand jetzt wissen wir auch noch nicht, ob wir am Sonntag spielen.
Wahrscheinlich schon, aber ob ihr mit zugucken dürft.
Ich wollte gerade sagen, genau, also das Spiel wird ja dann wahrscheinlich dort schon stattfinden, aber halt dann ohne Zuschauer. Was ärgerlich wäre, weil ich mit meinem Fanclub der ersten Frauen, dem ich angehöre und dem zweiten Fanclub, den es da auch noch gibt, machen wir zusammen den Tresendienst in den Fanräumen und das wäre halt, ja. Das wäre halt sehr ärgerlich. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich dann höhere Gewalt wäre sozusagen oder einfach ja aus gesundheitlich sicherheitstechnischer Sicht auch nachvollziehbar. Mein Problem mit der ganzen Sache ist, wie du schon sagst, diese fehlende Konstanz, weil wenn du an einem Spieltag an einem Ort ein Geisterspiel machst, musst du es eigentlich überall machen, weil sonst grenzt es schon an Wettbewerbsverzerrung. Weil dieser berühmte 12. Mann oder die 110% oder wie auch immer das manchmal genannt wird, das dann fehlt. Und man hat ja an Spielen, die boykottiert wurden, um das jetzt mal als, nur als Vergleich ranzuziehen, gesehen, was das ausmachen kann, wenn so ein Stadion einfach leer oder zumindest schweigsam ist. Und das kann natürlich dann gerade in Spielen, die spitz auf Knopf stehen, kann das ein entscheidender Faktor sein. Also ich würde behaupten, wir haben auch schon das ein oder andere Tor einfach reingesungen oder reingeschrien. Natürlich nicht belegbar, aber
aus Sandhausen sein, weil wir sind jetzt dann doch nicht so die Fangruppierung gerade auswärts, die da hier die von den Rängen alles klar macht. Aber Spaß. Also du hast recht. Deswegen, ich glaube, am Montag ist, glaube ich, DFL oder DFB-Sitzung, wo wohl alle Vereine auch eingeladen sind und wo sie wohl dann jetzt auch nochmal die Maßnahmen alle besprechen. Also ich rechne damit, dass dann spätestens die Woche drauf wahrscheinlich alles ohne Zuschauer stattfinden wird. Weil jetzt Bayern, habe ich gerade gelesen, gegen Union Berlin wird wohl auf jeden Fall mit Zuschauern stattfinden. Aber wie du sagst, das ist alles, die einen dürfen, die anderen nicht, ist nicht gut.
Ja, weil die DFL es halt abgewendet hat oder abgeschoben hat, die Verantwortung gesagt hat, das ist Ländersache, wir mischen uns da nicht ein. Natürlich, wie du schon sagst, finanzielle Aspekte. Und was mich halt am meisten wurmt, so ein gut situierter Erstligist, kann das vielleicht noch ein paar Spieltage wegstecken, wenn die Zuschauereinnahmen ausbleiben. Aber ja, minder bemittelte Zweit-Drittligisten oder gerade auch dann, weiß ich nicht, Oberligisten, die auch gerne mal zumindest vor mehreren oder vor vielleicht nicht 1500 Leuten spielen, soll es ja auch geben. Die sind ja dann auch betroffen, also die fallen ja dann auch unter dieses ab 1000 Zuschauern wird's verboten.
Also ich glaube, das kann schon einige Vereine auch nochmal finanzielle Sorgen machen, aber ich glaube, geh mal aus dem Fußball raus, das hast du leider momentan auch in der Wirtschaft. Ein Freund von mir ist Messebauer, die momentan werden alle Messen abgesagt, die ganzen Aufträge von ihm fallen flach. Wochenende war ein Freund dabei, der ist Künstler, der macht Konzerte, die momentan auf der Kippe stehen, die stattfinden können. Also es trifft eigentlich, es geht querbeet durch die ganze Gesellschaft, durch alle Berufsgruppen. Und aber ich glaube, wie gesagt, am Anfang habe ich auch gesagt, es ist eigentlich nur eine normale Grippe. Aber ich habe mich jetzt mal auch im Internet nochmal bei vielen klugen Leuten da versucht, mich nochmal ein bisschen schlau zu machen. In erster Linie geht es halt wirklich darum, dieses Ding einfach noch ein bisschen rauszuschieben und das weiter auch noch zu verhindern. Je schneller sich dieses Teil wohl verbreitet, umso mehr wird auch unser Gesundheitssystem belastet und was dann halt auch wieder Auswirkungen hat auf die normalen Krankheiten, wenn du einen Herzinfarkt hast, wenn du vom Fahrrad fällst oder dir sonst irgendwas machst. Und diese Probleme haben sie wohl gerade in Italien und das versucht man jetzt halt in Deutschland auch noch ein bisschen weiter rauszuschieben, was sinnvoll ist. Ob es die richtige Maßnahme ist, werden wir erst alle später wissen. Aber ich befürchte, wir werden in den nächsten 2 bis 4 Wochen erstmal kein weiteres Spiel im Stadion sehen und dann mal gucken, wann es wieder weitergeht.
Ja, ich meine, wenn das so kommen sollte, also bin da voll bei dir, dass das sinnvoll ist, wenn das, aber dann müsste es halt, wie vorher ein paar Minuten auch schon gesagt, einfach einheitlich gemacht werden, einheitlich gesagt werden, okay, für 3 Wochen finden jetzt deutschlandweit keine Großveranstaltungen statt und danach gucken wir, wie die Lage ist und können es dann nach und nach wieder zulassen und es fällt halt auch in so eine, das heißt blöde Zeit, es gibt nie eine gute Zeit für sowas, aber mit 2 Großveranstaltungen im Sommer, ne, also EM und Olympische Spiele.
Die könntest du beide von mir aus absagen, aber da stecken natürlich noch mehr Sponsorengelder und was weiß ich hinten dran, da traut sich auch keiner ran und die DEL im Eishockey hat es clever gemacht, finde ich, also Respekt, die haben heute die Liga als beendet erklärt, weil die Vorrunde ist komplett durch, jetzt hätten die Playoffs angefangen. Und die haben jetzt die Saison beendet und haben aber auch keinen Meister ausgesprochen, sondern das ist jetzt halt, das sind natürlich jetzt auch Gelder, die dann irgendwie fehlen wegen dieser Playoff-Geschichte. Aber die hatten jetzt die Möglichkeit, jetzt den sauberen Cut zu machen und haben, glaube ich, finde ich, die richtige Entscheidung getroffen.
Ja, vielleicht finden wir damit jetzt auch einen sauberen Cut und kommen zum Ende. Ich wollte es halt, also weil es halt so also akut ist und gerade halt auch nicht nur uns Fußballfans, wie du schon sagst, betrifft ja alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche.
Trifft, ja.
Wollte ich es halt nochmal angesprochen haben und dass das nicht einfach nicht besprochen haben. Allerdings, Die Folge erscheint erst morgen und Michael spricht dann morgen Abend mit einem Vertreter von Nürnberg und die kommt dann am Donnerstag. Vielleicht sieht die Welt dann schon wieder anders aus. Vielleicht wissen wir da schon mehr oder wir wissen immer noch nichts.
Definitiv, da wird sich noch einiges in den nächsten Tagen tun, glaube ich, ja.
Ja, von daher können wir erstmal nur den Ist-Stand jetzt besprechen und das so grob einschätzen. Das wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. Wir sprechen uns aber diese Saison, wann auch immer sie beendet wird, ob nach dem 30. Spieltag oder nach dem 34. oder jetzt schon in 2 Wochen, wir werden es sehen. Wobei ich nicht glaube, dass man diesen großen Schritt wagt, aber man weiß ja nie. Von dem her danke ich dir wieder für die beiden Gespräche.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und kann eigentlich nur das zurückgeben, was du eben gesagt hast, dass wir uns einfach nächstes Jahr wiedersehen.
Das würde mich sehr freuen.
Alles klar.
Gut, dann viele Grüße nach Hamburg.
Ja, Grüße nach Sandhausen.
Eine erfolgreiche Restsaison.
Genau, auf dass wir uns nächste Saison wiedersehen.
Genau.
Okay, mach's gut.
Ciao.
Tschüss.